Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Himmel und Erde. Freuen Sie sich auf eine Tour von ganz oben bis ganz unten. Eine Reise vom Universum bis unter die Erde. Von der Raumfahrt bis ins Moor. Wir starten im Süden und fahren dann in den Norden Deutschlands. Aus Oberbayern nach Bremen und dann ins Weltall. Für die Reise ins Universum, da tanken wir ausreichend Kraft, nämlich im ältesten Moorheilbad Bayerns und schauen uns an, wie das Moor hier gestochen wird. Dann machen wir uns auf den Weg nach Bremen und hier betreten wir im Airbus Raumfahrtzentrum ein echtes Raumschiff. Wir testen das Leben in der Schwerelosigkeit und erklären, wie man da oben im Weltall ein WC ordentlich benutzen muss. Wollten Sie doch schon immer mal wissen. Und das sind die Menschen dieser Radioreise.
Ich bin Max Panradl und wünsche Ihnen viel Spaß mit der Radioreise mit Alex.
Mein Name ist Angelika Panradl. Wir haben heute den Herrn Tauscher hier.
Mein Name ist Thomas Jahn. Herzlich willkommen zur Radioreise mit Alex.
Moin, mein Name ist Gerd Hollenbach. Ich freue mich. Kommen Sie bitte mit.
Na klar doch, wir folgen vom Moor ins All und dann wieder zurück ins Moor. Zwischen Himmel und Erde heute unsere Radioreise. Viel Spaß und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Aus der Erde in den Himmel, das ist heute unser Weg. Aus dem Moor in die Galaxie. Aus Oberbayern über Bremen bis ins Weltall. Schwarzes Gold heißt in Bad Aibling das Moor und daran zeigt sich, welche Bedeutung es für die Kurstadt hat. Denn ohne Moor wäre Aibling kein Bad, es gäbe auch keine Therme hier. So aber ist Bad Aibling Bayerns ältestes Moorheilbad. In der letzten Eiszeit, also vor vielen tausenden Jahren, entstanden im Inntal Gletscher und als sie sich zurückzogen, hinterließen sie den großen Rosenheimer See. In diesen zurückgebliebenen feuchten Wolken konnten abgestorbene Gräser und Moose durch diesen hohen Grundwasserspiegel nicht abgebaut werden, obwohl eben der See schon abgelaufen war. Und dadurch entstand eben dieses Moor. Es wächst ganz langsam, nur etwa 1 Millimeter pro Jahr. Das heißt also, man kann sich vorstellen, es braucht wirklich viele Jahrtausende für ein richtiges Moor. Wir fahren jetzt vor die Tore von Bad Aibling, denn hier gräbt Max Panrandl mit einem großen Schaufelbagger das wertvolle Schwarze aus dem Boden.
Wir sind jetzt hier in dem Moorgebiet für Bad Aibling. Wir bauen in dem Gebiet seit 2000 ab und wir liefern von hier aus also die Kliniken in Bad Aibling mit Bademoor.
Wie groß ist dieses Moorabbaugebiet hier in Bad Aibling?
Wo wir aktuell abbauen, das sind ca. 6 Hektar. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte ausgebeutet.
Gibt es hier in der Umgebung noch andere Gebiete?
Es gibt einen Abbau für Bad Feilenbach, der ist in der Nähe, aber der liefert Bad Feilenbach, wir liefern Bad Aibling, wir, oder jeder selber, da. Wir deren uns nichts.
Wir stehen jetzt ja mitten auf dem Feld, auf den ersten Blick sieht es aus wie normale Erde, also wie unterscheidet sich's, wie ist es entstanden, was ist der Unterschied zur Erde?
Moor ist organischen Ursprungs, das heißt, das sind verrottete Pflanzenreste. Unser Moor ist ungefähr vor 10.000 Jahren entstanden, nach der letzten Eiszeit. Moor ist sehr reich an Huminsäuren und die physikalischen Eigenschaften vom Moor, es ist der beste natürliche Wärmespeicher, den wir haben. Also als Beispiel, das Moor Vollbad, das dauert 20 Minuten und während der Badedauer kühlt es nur um 1 Grad ab.
Wie tief reicht dieses Moor hier rein? Also wie tief kann man graben in die Erde?
Also wir bauen ab bis zur Seetonschicht, also die wasserundurchlässige Schicht, wo das Ganze entstanden ist dann. Das wechselt hier zwischen 3 und 3,5 Meter. Manche Stellen haben auch bloß 2,50 tief, wo wir verwenden können. Das liegt daran, dass der Untergrund nicht plan ist. Das ist einfach das Gletschergeschiebe gewesen, was da unten drin ist, und dann ist halt das Moor drüber gewachsen.
Wenn Sie jetzt hier ausgraben, entstehen dann richtige Kuhlen, so Gruben?
Es entstehen eben beim Abbau Gruben, aber die werden mit Torf wieder verfüllt. Also wenn wir fertig sind, bleibt kein Loch. Das alte Abbaugebiet wird mit Moorschlamm. Das ist praktisch das Abfallprodukt vom Moorbaden. Da wird der Moorschlamm zurückgefüllt und das sind Renaturierungsflächen. Also wenn wir fertig sind, die Flächen sind alle in der Biotopkartierung drin.
Also man kann es nicht mehr verwenden dann?
Ich sage jetzt einmal, Naturschutz gefreut sich da, weil da teilweise Seckengräser wieder wachsen, die es sonst nirgends mehr gibt. Wir haben in der Willinger Südsee eine Sonnentaupopulation, die wo einmalig ist in Europa. Ja, Natur freut sich, aber wir dürfen nicht mehr weitermachen.
Hey ho, das kleine Moor.
Wir sehen ja hier so einen großen Bagger mit so einem großen Aushub. Wie viel haben Sie von denen? Was sind das für Geräte?
Wir haben spezielle Bagger, die für uns gebaut worden sind. Also man nennt die Langarmbagger. Wir haben also 18 Meter Reichweite ab Trägeransmitte. Wir haben Moorlaufwerk drauf, also drei Stickplatten mit einem Meter Breite. Ich komme mit den Backen, sage ich jetzt einmal, in weiche Böden reinfahren, wo ich mit einem normalen nicht reinkomme. Und für uns ist halt die Reichweite wichtig, weil wir auf Stahlplatten in die Wiese reinfahren für den LKW. Und mit großer Reichweite brauche ich weniger Platten verlegen. Ja.
Sie müssen die Platten verlegen, damit sie erstmal reinkommen hier.
Genau. Es ist so, also meine Kundschaft findet jeden Stein. Ich kann also da keine Fahrt aufkippen für die LKWs, sondern wir fahren auf der Wiese praktisch mit großen Stahlplatten, damit wir halt keine Steine reinziehen. Ja.
Wie können Sie an einem Tag Kubikmeter ausheben?
Wir liefern an zwei Tagen in der Woche nach Bad Aibling und das sind immer so 24 Kubikmeter. Also wir könnten viel mehr, aber wir liefern halt nach Bedarf. Ja.
Und wie viele Kollegen sind das, die hier abbauen?
Also wir sind zu viert in der Firma. Also die Damen im Büro kümmern sich um unseren Internetshop, also mit den Moorprodukten. Das Bad Aiblinger Moorkissen ist von uns. Es gibt aus unserem Moor Badezusätze, verschiedene Salben. Es gibt bei uns auch das Moor in Packungskonsistenz, also für Leute, die bei uns in die Kliniken zum Beispiel das Moor kneten machen oder Gelenkpackungen kriegen, die können das daheim weitermachen.
Die Radioreise jetzt im Gespräch mit Angelika Panrade. Sie sind die Gattin von Herrn Panrade. Frau Panrade, nochmal zurück zu unserem Moor hier. Was ist der Unterschied zwischen Erde und Moor? Also es sieht ja wirklich auf den ersten Blick so aus, als ob Sie einfach hier in die Erde reinstechen. Aber was ist das Besondere, das Heilsame an diesem Aiblinger Moor?
Ja, also es ist Heilerde. Es ist ja auch untersucht. Wir müssen alle 10 Jahre das Moor untersuchen lassen, balneologisch. Und was das Bad Aiblinger Moor auszeichnet, ist der hohe Anteil an Huminsäuren. Also im Vergleich zu anderen Moorbädern in Deutschland ist es wirklich so, dass wir uns da abheben. Und das genau ist der Effekt dann für ja, diese entzündungshemmenden Stoffe, ne, die dann eben für Gelenkbeschwerden, Rheumatika wirken.
Und die gibt es jetzt nur hier um Bad Aibling oder entlang des gesamten Nordalpenkammes hier in Oberbayern?
Nein, es ist dieser ehemalige Rosenheimer See. Also es ist wirklich dieses Gebiet hier, wo wir dieses fantastische Heilmittel haben.
Wir haben noch mehr Moor hier bei uns in der Radioreise, also we've got more of more. Hier ist Rias, Radio im angenehmen Sumpf. Aus dem Moorheilbad, die Radioreise mit Alexander Tauscher in Bad Aibling. Grüße Sie. Das Moor wirkt wie ein Jungbrunnen, behaupten viele, deswegen bleiben wir gern etwas länger in diesem Sumpf. Besucher können in Bad Aibling zum Beispiel durch das Moor wandern, mit Blick über das Naturmoor bis zu den Bergen im Hintergrund. Mitunter spiegelt sich die Berglandschaft während der Wanderung im Wasser dieser Moorseen. Max Panrande ist gewissermaßen ein Moorsoldat, arbeitet die ganze Zeit am Moor. Schon sein Großvater hatte mit dem Moorabbau begonnen. Und Bad Aiblings Co-Direktor Thomas Jahn hören wir auch gleich noch. Er beschreibt uns dann den weiteren Weg des Moores in die Moorbadewanne.
Von da, so wie das Material da liegt, werden die Kliniken in Aibling beliefert. In der Therme Bad Aibling gibt es die Moorzeremonie. Das ist das Material, aber fein gerührt, mit ein bisschen Trinkwasser zugesetzt, dass das praktisch die Packungskonsistenz hat, dass der die streichen kann. Und aus dem Material sind auch unsere Moorkissen, aber das ist dann nur mehr eine andere Konsistenz.
Wie oft kann man so ein Moor benutzen, wenn ich es zu Hause habe? Kann ich es mehrfach einschmieren oder ist es nur einmal wirksam?
Es ist so, wenn ich ein Gelenkwickel mache, dann sollte ich das Moor danach wegtun. Weil ich ziehe ja, sage jetzt einmal, Giftstoffe aus dem Körper. Wenn ich das zum Moor kneten hernehme für meine Arthrose-Patienten, wenn der für sich selber in dem Eimer knetet, der kann das hernehmen, bis das leer ist. Ja. Also man muss immer abwägen, was mache ich. Manche nehmen es öfters her, ich meine, ist an jeden überlassen, wie er es selber macht, aber in die Kliniken jetzt zum Beispiel nur einmal hergenommen.
Die sammeln dann das alte Moor, geben es wieder zurück?
Das kommt wieder zurück. Wir führen das Moor in die alten Abbauflächen und da gibt es mittlerweile eine Studie, also das Moorwachstum setzt wieder ein. Der natürliche Torfwachstum funktioniert da wieder, wie im gewachsenen Hochmoor.
Hat ja immer so einen Ruf, Moorgebiet, da könnte man einsinken. Ist es gefährlich, hier zu laufen?
Hier nicht. Weil wo wir stehen, das war trainierte Fläche, also das ist als landwirtschaftliche Wiese genutzt worden vorher. Es ist, sage ich jetzt mal, mit dem Traktor befahrbar, wenn es trocken ist. Ja. Gefährlicher sind die Flächen, wo wir den Moorschlamm auffüllen, weil da, das dauert eine Zeit, bis sich das verfestigt wieder. Ja. Wo man frisch reinpumpen kann, ist nicht begehbar.
Also würde man einsinken?
Würde man einsinken, aber das ist eingezäunt, das ist nicht öffentlich zugänglich, also. Wer da untergeht, der ist selber schuld.
Ja. Es gibt ja hier Wanderungen durchs Moor.
Ja,
aber das sind dann andere.
Das sind andere Stellen, ja.
Wohin auch das Auge blickt, Moor und Heide nur ringsum.
Wir arbeiten das ganze Jahr durch. Also die Kliniken sind ja auch über Weihnachten zum Beispiel belegt. Und ich sage jetzt mal, wir fahren auch zwischen Weihnachten und Silvester. Also ich kann bis minus 20 Grad kann ich arbeiten. Ja. Dann wird es schwierig. Wir haben ein relativ sauberes Moor. Ich meine, es ist immer mal eine Wurzel dabei. Du kannst das nicht ganz ausschließen. Es kann auch mal ein Steinchen dabei sein. Aber wie gesagt, meine Kunden finden alles, indem die das aufrühren. Und wir haben also relativ wenig Reklamationen. Also wenn ich mir vorstelle, wie andere Kurven die Mooraufbereitungen machen mit Quetschmühlen, und wird das bei uns in den Häusern relativ einfach gemacht. Also ich kippe das ab in so einen Aufgabebunker. Da haben die wie große Mixer drinnen. Da wird nur Wasser zugesetzt und dann rühren die das auf. Und dann pumpen die das in die Heizkessel und von da weg in die Wannen. Unser Packungsmoor, was wir verkaufen über Internetshop oder Kunden, Apotheken auch, das ist im Eimer vorgerührt. Also das ist anwendungsfertig. Kann sich jeder daheim selber mal eine Packung machen.
Wir haben jetzt eine Radioreise schon erlebt und uns erzählen lassen, wie das Moor gestochen wird hier vor Bad Aibling. Der große Schritt ist ja auch, das Moor in die Badewannen reinzubekommen. Ich habe immer gedacht, es wird mit Packungen reingeworfen, ist aber nicht so.
Nein, es gibt tatsächlich große Rührwerke. Man muss sich das letztendlich vorstellen wie ein umgedrehtes Mixgerät. In dem Fall ist das Moor unten und der Quirl ist oben. Und es wird dann erstmal begonnen, die großen Stücke, Wurzelwerke, Steine und solche Dinge werden tatsächlich auch noch mit der Hand aussortiert. Und dann wird das Moor klein gemacht, aber auch nicht zu klein, weil umso länger die Pflanzenfasern sind, umso besser ist der Überwärmungseffekt letztendlich. Und wenn es dann klein gemacht ist, dann wird Wasser zugegeben. Und unser ehemaliger Inhaber des Kurmittelhauses hat immer gesagt, Moor muss die Konsistenz haben von Pflaumenmus, dann ist es richtig. Und genau das passiert dann letztendlich. Und dann wird das Moor aufgeheizt auf 42, 43 Grad. Und dann wird es in dieser Konsistenz, in dieser warmen, zähflüssigen Konsistenz durch Rohrleitungen gepumpt mit Druck, kommt dann in der Wanne an und dann steigt der Patient in die Wanne hinein, ist dann circa 20 Minuten in dieser Wanne und wenn er rauskommt, geht es dann direkt zur Nachruhe, er wird dann dort nochmal dick eingepackt und schwitzt dann dort auch nochmal zwischen 30 und 45 Minuten. Derweil wird das Moor aus der Wanne wieder herausgesaugt mit einer Art Vakuum, geht dann wieder durch die Rohre, landet dann in einem anderen Kessel und dann kommt ein klassischer LKW, so ein Tankwagen, wie man es kennt, auch von den Kanalreinigern, da wird das Moor dann angesaugt und wird wieder rausgefahren in die Natur. Das heißt, es ist tatsächlich ein Kreislauf, der keinerlei Spuren letztendlich hinterlässt, weil es sind ja keine Zusätze drin, keine Chemikalien oder Ähnliches, sondern es ist wirklich nur Wasser und das Moor. Und
Moor ist auch einer eurer wichtigsten Arbeitgeber oder auch Touristenmagneten hier.
Das Moor ist für Bad Aibling der Schlüssel zu allem. Letztendlich sind wir das älteste Moorheilbad in Bayern. Und alles, was wir in Bad Aibling heute repräsentieren und sind, ist letztendlich auch auf das Moor zurückzuführen, ja.
Thomas Jahn, Kurdirektor von Bad Aibling. Wir sprechen später noch ausführlich mit ihm, denn der Moor hat seine Schuldigkeit noch längst nicht getan. Gleich weitere Etappen aus dem heilsamen Schwarzen Sumpf. Na, Schwarze Sumpf, wir reden hier nicht über die Lokalpolitik, nein, wir reden über gesundes Bayern. Schön, dass Sie mit uns gemeinsam im Moor versinken wollen, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus Oberbayern. Das Bad Aiblinger Naturmoor ist sehr heilsam, bei Rheuma und anderen Gelenkschmerzen. Teilweise werden auch Krebspatienten damit behandelt. Moor wirkt entzündungshemmend, hilft gegen Schmerzen und aktiviert die Muskeln. Es wird als Moor-Vollbad sowie für warme und kalte Moorpackungen benutzt. So manch einer, der schon mal mit einem Moorbad in Berührung war, der längere Zeit auch gelegen ist, der sagte anschließend, ja, wurde immer tiefenentspannter und es fühlte sich an, als würde man schweben. In so einem Moorbad hält man auch eine viel höhere Temperatur aus als beispielsweise in der Badewanne. Und somit kann man relativ schnell ein künstliches Fieber erzeugen. Man nennt es auch Heilfieber und das wiederum, das stärkt die Selbstheilkräfte. Außerdem hat das Moor mehr als 250 Hormone und Mineralstoffe, sehr gut für die Gesundheit. Wir hören jetzt Angelika Panradl. Sie kümmert sich nämlich um den Weg des Moores in die heimische Badewanne, in die heimische wohlgemerkt. Und sie sagt uns, wer ins warme Moor darf und wer eher nicht.
Sie müssen vom Herz-Kreislauf-System einfach stabil sein und sie dürfen mit ihren Venen keine Probleme haben. Also wer jetzt zum Beispiel Krampfadern hat, der darf sich nicht in 42 Grad warmes Moor setzen. Ja, das wäre gefährlich für ihn. Genauso jemand, der ein schwaches Herz hat, einen schwachen Kreislauf, der darf kein Moorbad nehmen.
Wie ist es mit erhöhtem Blutdruck? Also ich habe zum Beispiel so 90 zu 135 zu 40, manchmal auch 95 ja. zu 150. Wäre das schon so problematisch?
Wissen Sie, im Zweifelsfall muss jeder erstmal zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen. Das ist ohne diesen Check kommt niemand in die Wanne. Und dann kann man auch unter dem Bad kann man einen Herzkühler bekommen. Also man ist ja auch einigermaßen beaufsichtigt. Ne? Da gibt es diese Badefrauen, die kommen alle paar Minuten, tupfen einem mal die Stirn ab, weil man ja sehr ins Schwitzen kommt bei der hohen Temperatur. Man hat auch so eine Klingel, ne? Dass man im Notfall, wenn es einem übel wird, könnte man ja auch um Hilfe rufen. Das schon. Aber gut, vorher muss man sich schon untersuchen lassen.
Wie lange sitzt man in so einer Moorwanne jetzt?
Ja, so 18 bis 20 Minuten. Manch einer hält es nicht ganz aus bis zum Badeende. Ja, weil es ist einfach sehr, sehr warm. Ne? Man kommt ins Schwitzen. Am Ende hat der Körper ein künstliches Fieber. Man überwärmt die Körperkerntemperatur um 1 Grad. Und das genau ist ja dieser super Effekt.
Sicher bekommt man auch zwar Platzangst, ja, wenn man so bis zum Kopf im Moor sitzt, dass man so die Angst hat, ich komme nicht mehr raus aus der Wanne.
Ja, es gibt Menschen, die so reagieren, weil es ist ja relativ schwer. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Wasserbad, ne? Also so ein dickbreiiges Moorbad hat ja eine ganz andere Schwere, ne, für den Körper. Also die richtige Konsistenz von einem Moorbad ist die, wenn man ein S auf die Oberfläche zeichnet, dann soll es 5 Minuten lesbar bleiben. Also können Sie sich vorstellen, es ist dickbreich.
Die Wirkungen sind ja vielschichtig. Zum einen auch für Gelenkschmerzen. Es soll so vorbeugend sein, aber auch lindernd.
Ja, Rheumatiker sind gut im Moorbad aufgehoben. Genauso ist es für Frauenleiden, also was hormonelle Beschwerden betrifft, sowohl die junge Frau, die vielleicht den Kinderwunsch unterstützen möchte, genauso wie ältere Frauen, die in den Wechseljahren sind, wo auch der Hormonkreislauf nicht mehr so im Lot ist. Also eine Moorbadekur bei einer Frau, die so über 3 Wochen ging, die lässt sich ein halbes Jahr lang noch, kann man an den Hormonwerten die Veränderung sehen. Also es wird wirklich ein Depot angelegt. Wir nehmen über die Porunterhaut die guten Inhaltsstoffe vom Moor auf. Es sind über 250 pflanzliche Hormone in unserem Moor enthalten. Und die nehmen wir auf. Und zum Beispiel also eine Frau, die eine Moorbadekur hatte, kann man ein halbes Jahr lang noch einen veränderten Hormonspiegel feststellen. Es war früher schon so, ne, dass die Frauen also auf Kur geschickt wurden, wenn sie nicht schwanger werden konnten. Und ich denke mir, das ist ein Thema der Zeit. Ne? Also es gibt ganz viele Frauen, die sich heutzutage etwas später für den Kinderwunsch entscheiden. Und die suchen auch nach Unterstützung dann. Ne?
Ist die eine Wirkung und die andere ist auch die Hautreinigung?
Ja,
Was passiert da mit der Haut, wenn das Moor auf der Haut gelegen hat?
Es ist einfach entzündungshemmend. Das wirkt dann nicht nur auf die Gelenke, sondern auch auf die Haut. Oft eine schöne Begleiterscheinung, wenn jemand auf Kur kommt, ne? Mit dem Rücken vielleicht auch schon länger mal gelegen ist oder so wegen seinen Beschwerden, dann hat er nicht mehr so ein schönes Hautbild.
Wie oft sollte ich dann, wenn ich jetzt zur Kur für 3 Wochen bin, so ein Moorbad nehmen? Sicher nicht jeden Tag, das wäre zu anstrengend.
Das ist zu viel, 2 bis 3 Bäder die Woche. Aber auch da sind Sie begleitet vom Badearzt, der ein Auge auf Sie hat.
Sie waren mein Kurschatten. Und wenn wir Zeit hatten, den gehen wir in den Garten. Dort, wo die Früchte warten.
Sie waren mein Kurschatten. Also dieses dickfreie Moorbad könnte man zu Hause nicht anwenden. Da würde Ihnen der Abfluss verstopfen. Ja. Wir haben ein Moorbad für die Wanne zu Hause im Programm, das ist ein Moorbad-Konzentrat, wo man ein Moorschwebstoffbad zu Hause machen kann. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Dickbreigen, das den Körper so sehr überwärmt, aber sie nehmen trotzdem über die Poren der Haut, also die Inhaltsstoffe vom Moor auf.
Und es verschmutzt mir nicht so die Badewanne, dass ich sie nicht mehr benutzen kann?
Nein, das ist kein Problem. Mit der Brause danach durchgehen, so wie man es immer macht, würde ich sagen.
Ansonsten auch Moorcreme fürs Gesicht?
Es gibt auch im kosmetischen Bereich das Moor. Es ist also von Kopf bis Fuß eine feine Sache.
Riecht das streng? Also anders als...
Nein, gar nicht. Nee. Auch dieses Moor im Eimer, wo wir eben drüber gesprochen haben, es riecht überhaupt nicht so, wie man es manchmal erwartet. Ja. Viele der Kunden gehen ganz skeptisch mit der Nase an den Eimer und erwarten modrig, schwefligen Geruch. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Sie persönlich haben jetzt ja fast jeden Tag damit zu tun. Nutzen Sie es auch noch?
Unbedingt. Also gerade die Moorkissen, das ist bei uns was Tägliches im Winter. Oder mein Mann geht einmal in der Woche zur Moorpackung und zur Massage, tut seinem Rücken was Gutes. Also wir leben, das kann ich sagen, ja.
Sie strahlen ja auch die Vitalität aus.
Danke.
Angelika Panradl über das Bad Aiblinger Moor. Es ist einfach more than a feeling. In Farbe und Stereo und mit dem schwarzen Moor auf der Haut. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise aus Bad Aibling. Grüße Sie. Das Moor hat in Oberbayern ganz unterschiedliche Gesichter. In manchen Senken, die von den Gletschern der Eiszeit ausgeschürft wurden, da gingen feuchte oder nasse Wiesen in Erlen- oder auch Birkenbuchwälder über. Andernorts haben sich Moose entwickelt. Wahrscheinlich wären die Moore auch so einfacher liegen geblieben, wenn es nicht einen gewissen Desirius Beck gegeben hätte. Dieser Arzt hatte im 19. Jahrhundert das Moor als Heilmittel entdeckt. Ganz zufällig. Die ganze Geschichte erzählt uns gleich Thomas Jahn, der Kurdirektor von Bad Aibling. Und wir stimmen uns ein mit einem schönen Kurlied.
Tolles ist, man lernt Leute kennen, die man nie vergisst. Reha-Kur, Spaß und Freude pur, alles läuft kreuz und quer, ja, da steppt der Bär.
Die Geschichte hat angefangen letztendlich mit Dr. Desiderius Beck, einem Amtsgerichtsarzt, der im Jahre 1838 nach Bad Aibling kam und sich dann mit dem Thema Moor auseinandergesetzt hat, Moor und Sohle. Er hat dann damals auch ein bisschen geguckt in Karlsbad, wie die das machen mit Moor. Und der Einstieg in das Ganze war eigentlich Frauenheilkunde. Es ging darum, Schmerzen der Frauen, Monatsbeschwerden beispielsweise, aber auch die Fruchtbarkeit von Frauen zu verbessern. Und das war der Einstieg in die Moortherapie in Bad Aibling, die sich dann über die Jahre und über die Erfahrung mit dem Naturheilmittel Moor mehr und mehr in Richtung Orthopädie verlagert hat.
Aber noch heute wird eben Moor genommen, um auch die Fruchtbarkeit zu steigern, um Frauen wieder gebärfähig zu machen?
Zweifelsfrei, ja. Also das Thema Moor und Fruchtbarkeit und das berühmte Moor-Baby, das gibt es auch heute noch, ja. Es gibt auch heute durchaus noch viele Frauen, die zu uns kommen, die tatsächlich den Kinderwunsch haben und die über eine vernünftige Moortherapie und entsprechende Moorbäder dann auch es schaffen, schwanger zu werden.
Und haben wir auch Zahlen, die das beweisen, dass also die Erfolgsquote auch sehr groß ist?
Also valide Studien nach höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen haben wir tatsächlich nicht. Die letzte, die gemacht wurde, war von unserem damaligen Gynäkologen und Badearzt Dr. Dietrich gemeinsam mit unserem Herrn Egger vom Kurmittelhaus. Und man hatte damals 21 Frauen, die man über diese Phase begleitet hat, tatsächlich auch ärztlich begleitet hat. Und von den 21 Damen sind dann 17 schwanger geworden.
Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby.
Das andere ist das Bechterew-Syndrom.
Was man mit Moor hinbekommt, ist tatsächlich eine Linderung beziehungsweise auch über einen gewissen Zeitraum darüber hinweg eine komplette Beseitigung der Schmerzen. Die eigentliche Ursache, die Wirbelsäulenverkrümmung und Versteifung, lässt sich tatsächlich auch mit Moor nicht beseitigen. Aber die Schmerzen, die ausstrahlen, ein Moorbad bewirkt letztendlich über diese 42 Grad, die das Moor hat in dem Moment, wenn man in die Wanne steigt, dass der Körper überhitzt wird. Und das Überhitzen des Körpers bedeutet letztendlich, dass der Körper in ein künstliches Heilfieber fällt. Und dieses Heilfieber hat zur Folge, dass der Körper körpereigenes Cortison ausschüttet und das sich dann an die entzündlich-rheumatischen Stellen anlegt und dadurch letztendlich die Schmerzen beseitigt. Das ist das Grundprinzip der Moortherapie und das hilft speziell gerade Menschen mit rheumatischen Problemen und gerade speziell auch beim Morbus Bechterew.
Die Linderung hält dann so etwa ein knappes Jahr, ein paar Monate weniger als ein Jahr?
Das kommt tatsächlich auch darauf an, wie extrem ausgeprägt der Morbus Bechterew ist oder wie auch die anderen rheumatischen Erkrankungen. Aber man kann durchaus davon ausgehen, zwischen 7 bis 9, 10 Monate hat man tatsächlich überhaupt keine Schmerzen oder auf jeden Fall auch deutlich gelindert.
schwierige Zeiten durchlebt, dank oder eben wegen Herrn Seehofer, wo eigentlich fast die Existenz auf dem Spiel stand.
Nicht nur für uns, aber man kann es auch am Beispiel von Bad Aibling exemplarisch wirklich abbilden. Die Gesundheitsreform von unserem damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer in den 1995er Jahren hat fürchterliche Spuren hinterlassen. Letztendlich haben wir deutlich mehr wie die Hälfte unserer Übernachtungen verloren. Man hat deutlich mehr als die Hälfte der Betten verloren. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Stadt, auf die Strukturen, auf die Arbeitsplätze. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns aber, dass wir uns wieder auf den Weg nach vorne gemacht haben. Wir haben eine große Zahl der Betten wieder zurückgewinnen können. Wir haben auch andere Therapieeinrichtungen wieder dazu gewonnen. Insofern sind wir heute wieder auf dem Weg nach oben.
Auf dem Weg nach oben, auch wegen eines unglaublich großen Angebots an Konzerten. Große Künstler kommen hierher, große Kabarettisten, über all das reden wir nach unserem Ausflug ins All. Wir waren ja bisher ziemlich gesund unterwegs in Bayern, daher auch das Qualitätssiegel Gesundes Bayern. Es steht für hochwertige, ganzheitliche, zeitgemäße Angebote in den bayerischen Kurorten und Heilbädern. Dahinter stehen strenge Kriterien für Medizin, Übernachtungen und Gastronomie. Das Siegel Gesundes Bayern ist quasi ein Qualitätsversprechen und gibt uns Kraft für eine sehr aufregende und anstrengende Raumfahrt. Wir starten gleich ins All, machen uns dafür auf den Weg von Bad Aibling nach Bremen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Diesmal heben wir richtig ab und landen nochmal ganz sanft. Wir fliegen ins Universum und legen uns dann nochmal ins warme, wohltuende Moor. Die Reise von der Weser bis zur Mangfall, von Bremen dann nochmal nach Bad Aibling. Jetzt sind wir in Bremen, wo Bewegung groß geschrieben wird, vom Fahrrad bis zum Space Shuttle. Wer mit dem Flugzeug in der Hansestadt ankommt, dem fallen gleich in der Nähe des Airports die 6 großen Buchstaben auf. Airbus. Denn Bremen ist das europäische Kompetenzzentrum für die bemannte Raumfahrt. Besucher können hier wirklich eine sehr spannende galaktische Reise starten. Und uns führt jetzt Gerd Hollenbach, der auf dem Airbus-Gelände selbst viele, viele Jahre gearbeitet hat. Also schneiden Sie sich, meine Damen und Herren, gut an.
Hinter dieser Glaswand ist Weltraumgeschichte geschrieben worden, in diesem sogenannten Reinheitsraum. Es sind 2 Weltraumlabore gebaut worden, die 22 Missionen im Weltraum geflogen sind. Wenn Sie auf den Fußboden blicken, davon könnten Sie essen. Deswegen müssen die Ingenieure hier innen auch Reinheitskleidung tragen, einen Übermantel, Kopfbedeckung und Überschuhe. In diesem Raum wird die Luft ständig durch ein Filtermattensystem hindurchgesogen und es dürfen sich nicht mehr als 100.000 Staubpartikel auf einen Kubikmeter Luft befinden. Das nennt man dann Reinheitsgrad 100.000. Nur in der Chipherstellung und bestimmten medizinischen Bereichen gibt es höhere Reinheitsanforderungen als in diesem Raum.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sie sehen dort links die europäische Stufe mit dem US-Raumfahrzeug Orion. Unschwer zu erkennen, die Kapsel sieht aus wie eine Apollo-Kapsel. Aber für uns wichtig ist dieser Teil, das europäische Service-Modul. Daran lesen Sie ESA, European Space Agency. Das ist der Teil der Amerikaner, der die ganze Stufe antreibt und auch versorgt. Das Ziel der Amerikaner ist, zum Mond zu fliegen und auch weiter um den Mond zu umkreisen. Die erste Mission, die Amerikaner wollen irgendwann zum Mars. Juri Gagarin, der erste russische Kosmonaut, 1961, eine Erdumkreisung, 108 Minuten. Da brauchte er noch keine Weltraumnahrung mitzunehmen.
aber heute auf der Internationalen Raumstation Aufenthaltsdauer bis zu 6 Monaten oder manche sogar etwas länger. Da hat die NASA Fertigmenüs entwickelt. Sie sagen, am Freitag hätte ich gerne Fisch, am Samstag Puderkeule, am Sonntag Beef Stroganoff und am Montag Hühnerbrust. Hühnerbrust, original, verpackt, russisch, englisch beschriftet, sieht so aus. Das ist Kartoffelcroton und das sind Erdbeeren. Meine Damen, schauen Sie mich bitte nicht so entgeistert an. Sie werden mir bestätigen, wenn Sie frische Erdbeeren in die Tiefkühltruhe packen und dort ein Jahr lang vergessen haben, sehen sie genauso aus. Sie sind nämlich dehydriert, gefriergetrocknet. Und dieses Verfahren macht man sich zunutze. Deswegen sieht die Hühnerbrust etwas schmaler aus, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Getränke werden entweder aus solchen Plastikcontainern genommen oder mit dem Strohhalm aus der Dose. Das Ganze auf einem Tablett befestigt, dieses auf den Oberschenkel geklemmt. Denn Sie wissen, wenn alles, was Sie in der Schwerelosigkeit loslassen, fliegt Ihnen in irgendwelche Richtung davon. Früher hat man sich Zitrusfrüchte zugeworfen, heute Laptops.
Völlig losgelöst von der Erde. Ein ganz anderes Leben da oben in dieser kleinen Raumkapsel, dieses zusammengepresste Essen, die Beeren, die ausgetrocknet sind, die kleinen Assietten, alles andere als Luxus. Wie hart das Leben der Astronauten ist, kann man in diesem Raumfahrtzentrum wirklich hautnah erleben. Übrigens auch die Frage, wie die Astronauten aufs WC gehen, sagen wir Ihnen später noch. Wir senden heute aus der Galaxie, die Radioreise im Weltall. Alexander Tauscher ist bei Airbus in Bremen abgehoben. Grüße Sie. Bremen ist der zweitgrößte Airbus-Standort in Deutschland. Hier werden die Riesenvögel konstruiert und gefertigt. Hier werden die Hochauftriebssysteme für die Flügel erprobt. Bremen ist auch ein wichtiges Zentrum für die bemannte Raumfahrt und die Raumfahrtrobotik. Hier wird an der Ariane 5-Trägerrakete gearbeitet und auch bei weiteren Projekten von NASA und ESA ist man dabei. Bremen ist zudem verantwortlich für den Betrieb der europäischen Komponenten der Internationalen Raumstation ISS. Fotografieren ist auf diesem Rundgang streng verboten. Schließlich geht es hier um hochmoderne Technik. So auch bei der Internationalen Raumstation ISS, die ist das ja größte Raumfahrttechnologieprojekt aller Zeiten, zumindest bisher. Die ISS ist gleichzeitig auch das größte außerirdische Bauwerk der Menschheitsgeschichte, auch das muss man sagen, bisher. Sie wird von 16 Staaten und auch 6 Raumfahrtagenturen gemeinsam betrieben und ausgebaut. Also da oben herrscht wirklich Frieden, all das, was man auf der Erde zum Teil schmerzlich vermisst. Da oben gibt es noch im Weltall. Dieses außerirdische Riesenprojekt kreist in einer Höhe von rund 400 Kilometern über uns hinweg. Diese ISS schafft es in weniger als 2 Stunden einmal die Erde zu umkreisen. Wir betreten gleich ein Modell dieses fliegenden Labors, in dem sich jeweils 6 Astronauten die Arbeit teilen. Oben in der Station wartet bereits Gerd Hollenbach auf uns und hoch bringt uns das Starship Edelweiß.
So sieht es also auf der Internationalen Raumstation im Labor Columbus aus. Was passiert mit einem Menschen, wenn er schwerelos wird? Circa 8 Minuten nach Start, in etwa 120 Kilometer Höhe, am Rande der Erdatmosphäre, wird ein Mensch schwerelos. Sofort bewegen sich die Körperflüssigkeiten aus den unteren Extremitäten in den Kopf und alle Astronautinnen und Astronauten haben nach dem Start alle solche Bollerköpfe. Und die ersten 48 Stunden erhebliche Probleme, die man unter dem Sammelbegriff Raumkrankheit zusammenfasst. Das ist nicht nur Unwohlsein, sondern das ist Erbrechen, Kopfschmerz, Gleichgewichtsstörungen. Das hängt damit zusammen, das menschliche Gehirn benötigt diese 48 Stunden, um diese ganzen neuen Eindrücke zu verarbeiten. Den Zustand der Schwerelosigkeit, das, was die Augen sehen, dem Gehirn melden und was ihr Vestibularsystem, ihr Gleichgewichtsorgan im Ohr feststellt und hier dem Gehirn meldet, das alles zu verarbeiten, dauert also diese 2 Tage. Es gibt kaum eine Astronautin und Astronauten, die davon nicht betroffen sind. Ähnlich wie die Seekrankheit, nur die Seekrankheit kommt oder hängt mit dem Magen zusammen. Alle von Ihnen mit normaler körperlicher Konstitution und Gesundheit könnten in den Weltraum fliegen. Ich bin sicher, dass unsere Jüngsten hier unter Ihnen irgendwann auch Urlaub machen werden im Weltraum.
Wenn Sie zum Mars fliegen wollen und wieder zurück, dann kann das bis zu 3 Jahre dauern. Und ich behaupte mal, es könnten vielleicht noch medizinische Phänomene auf uns zukommen, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Die Russen haben schon damals unter Sowjetbedingungen Aufenthalte über 1 Jahr im Weltraum gehabt. Und als man in der kasachischen Steppe gelandet ist, hat man sie aus diesen Raumkapseln herausgehoben, auf eine Trage gelegt. Sie waren nicht mehr in der Lage zu laufen. Es gibt in der Schwerelosigkeit 2 Phänomene. Das erste ist der Muskelmassenschwund. Sie schweben ja hier so schwerelos hindurch und benötigen ihre Muskeln kaum. Deswegen müssen sie während dieser 6 Monate Aufenthalt täglich bis zu 2,5 Stunden Übungen machen, um ihre Muskeln zu erhalten. Wer schon mal mit einem Beinbruch im Krankenhaus gelegen hat, weiß, wie schnell sich die Wadenmuskulatur zurückbildet, wenn man sein Bein nicht benutzen kann oder darf. Das zweite Phänomen ist der Knochenmassenschwund, sprich Osteoporose. Und auch das muss hinterher alles wieder neu aufgebaut werden. Es trainieren schon Menschen auf der Erde, die sich bereit erklären, zum Mars zu fliegen und dort zu siedeln. Da muss man natürlich die Voraussetzungen vorher dort alle schaffen. Das heißt Unterkünfte, dann hat man dort 95% CO2-Atmosphäre, da kann kein Mensch lange überleben. Und das muss also alles vorher schon hingebracht werden, bevor dort überhaupt ein Mensch auf dem Mars landen wird. Man kann das aber nicht alles in eine Rakete hineinpacken, die würde gar nicht vom Startplatz abheben können. Was wollen wir eigentlich auf dem Mars? Es gibt 2 Gründe dafür. Erstens ist der Mensch immer bestrebt, zu neuen Ufern aufzubrechen. Zweitens könnte also zum Beispiel ein Asteroid auf der Erde einschlagen, wie damals vor 65 Millionen Jahren, als die Dinos ausgestorben sind. Und da könnte es also auch sein, dass die menschliche Rasse auf der Erde in Gefahr wäre. Und dann kann man nicht dann erst anfangen und überlegen, wo kann ich denn jetzt irgendwo ausweichen. Dann muss ich eben vorher schon mich damit befasst haben und dann eben versuchen, wo sind Möglichkeiten, wo kann ich hinfliegen. Und der Mars ist eben einer unserer nächsten Planeten. Die Venus ist zu heiß, der Mars ist zu kalt, aber es ist immer noch die lebensfreundlichste Umwelt. Und darauf kann man sich einstellen mit Raumanzug und so weiter.
Ich heiße Lars und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, das ist bei uns vollkommen.
Der Lars vom Mars, der könnte bald mehr Nachbarn bekommen. Denn so wie wir derzeit unsere Erde behandeln, müssen wir uns wohl Gedanken machen, einen neuen Planeten zu finden. Ich weiß nicht, ob es dem Lars vom Mars recht ist. Hier ist die Sendung, die Wissenschaft. Ganz ohne Wissenschaft. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Universum. Grüße Sie. Das Universum, der Kosmos oder auch das Weltall genannt, das ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Klingt galaktisch und für uns kaum greifbar. Auch die Vorstellung unendlich. Für uns nicht vorstellbar, denn was kommt hinter dem unendlich? Endlich irgendwas? Na, ich weiß es nicht. Reisen ins Weltall waren früher nur Astronauten vorenthalten. In Zukunft könnten wir alle dahin fliegen. Wir alle, wenn wir gesund sind, wenn wir Lust haben und vor allem, wenn wir Geld haben. Es gibt da meines Wissens keine Billigflüge und selten auch Last-Minute-Angebote. Ich glaube, es gibt bereits erste private Flüge zur ISS, vielleicht bald ja auch zu anderen Planeten. Gerd Hollenbach macht uns schon mal Reiselust auf den Ausflug ins Universum. Wir fliegen musikalisch zu einem Planeten, den kein Planetarium zeigen kann. Aber es muss sehr schön auf diesem Planeten sein, auf dem Planet Edelweiß.
Ich gehe davon aus, dass auch Sie alle in der Schule die Namen der Planeten gelernt haben. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto. Warum frage ich Sie das? Wenn Sie zum Mond oder zum Mars fliegen wollen, müssen Sie wissen, was Sie dort für eine Schwerkraft erwartet. Das haben wir versucht, mit diesem Experiment zu erklären. Wir sehen, alle Tabletts sehen gleich aus. Und dieses Tablett auf der Erde wiegt hier 5 Kilogramm. Das gleiche Tablett auf dem Mond noch nicht mal ein Fünftel weniger als 1 Kilogramm. Auf dem Mars wiegt dieses Tablett knapp 2 Kilogramm. Aber auf dem Jupiter, dem größten Planet, wiegt dieses Tablett knapp 12 Kilogramm. Vorsicht, wenn Sie das dann anheben, damit sich Ihr Rückgrat nicht verbiegt.
Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom.
Meine Damen und Herren, die Firma Airbus hat einen 10-jährigen Wartungsvertrag für alle Aktivitäten auf der Internationalen Raumstation, speziell Columbus betreffend. Von hier aus kann man über die Relaisstation Oberpfaffenhofen dann mit den Astronautinnen und Astronauten auf der Internationalen Raumstation direkt in Kontakt treten. Schauen wir mal auf dieses Display. Da sehen Sie den gegenwärtigen Standort der Internationalen Raumstation. Bewegt sich auf dieser Bahn, die anderen beiden sind die nächsten Bahnen. Alle 90 Minuten einmal eine Erdumkreisung. Das heißt, die Astronautinnen und Astronauten erleben 16 Mal am Tag einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang. Hat jemand von Ihnen schon mal die Internationale Raumstation nachts bei sternklarem Himmel gesehen? Von West nach Ost fliegend in ca. 60 Grad Höhe kann man sie dann 3-4 Minuten am wolkenlosen Himmel nachts sehen. Sieht aus wie ein vorbeifliegendes Flugzeug, nur ohne die blinkenden Positionslampen und heller als der hellste Stern, der Sirius. In 400 Kilometer Höhe, bei einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometer pro Stunde. Da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Ihnen sage, die Distanz Bremen-München, also rund 800 Kilometer, wird in 90 Sekunden überflogen. Da hat man eventuell eine Vorstellung.
Bremen, Stadt der Luft- und Raumfahrt. Deutschland gehört heute zur Weltspitze in der Raumfahrt und der Bremer Airbus und Ariane Group Standort hat daran einen bedeutenden Anteil.
Ja, hallo, hier spickst der Spucke. Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde.
I'll be right there, baby.
Na, danke. Well, I'm a space cab driver and I bust
the speed. Come on over to me, that's freaky. Auch der Space Shuttle umkreist die Erde alle 90 Minuten einmal. Nochmal die gleiche Geschichte. Astronautinnen und Astronauten erleben alle pro Tag 16 Mal einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang. Und die Temperaturdifferenz beträgt rund 300 Grad Celsius. Von plus 50 Grad bis minus 250 Grad. Und deswegen benötigt man diese Isolationsmatten, damit man hier innen, wie Sie es aus dem Fernsehen kennen, mit leichten Anzügen oder mit Shorts und T-Shirt arbeiten kann.
Die Ingenieurskunst am Standort Bremen machen große europäische Raumfahrtprogramme erst möglich.
Ich habe Ihnen hier mal so ein Stück dieser Isolationsmatte mitgebracht. Sie sehen, von außen sieht das so aus. Innen oder dahinter befinden sich ca. ein Dutzend Lagen goldbeschichteter Folie. Diese werde ich gleich herumschauen. Ich hätte gerne alle Lagen wieder zurück bei dem heutigen Goldpreis.
Space Taxi, flieg mit uns!
Space Taxi, flieg mit uns. Einmal als Astronaut vom Weltall aus auf die Erde blicken. Für viele ein Kindheitstraum, für die meisten bleibt es ein Traum. Einige werden es sich leisten können, aber ich sage Ihnen, überlegen Sie sich diese Buchung sehr genau. Denn nicht nur wegen des hohen Reisepreises, auch der Komfort. Für mich auf jeden Fall ein No-Go, das WC. Das WC da oben. Warum? Sie erfahren es gleich hier bei uns. Völlig losgelöst von der Erde sind wir heute hier in der Radioreise, aber niemals abgehoben, denn Alexander Tauscher ist am Mikrofon. Ich begleite Sie auf einem Flug ins Weltall mit einer Exkursion jetzt zur internationalen Raumstation ISS. Also halten Sie sich mal gut fest. Es könnte sein, dass Sie da oben schnell den Boden unter den Füßen verlieren werden. Denn bei diesem Rundgang bei Airbus in Bremen, da erleben wir zum Greifen nah, wie das Arbeiten in 400 Kilometer Höhe aussehen muss. Wie kommen Wasser, wie kommen Lebensmittel zu den Astronauten? Wie lebt, wie schläft und forscht man in dieser Schwerelosigkeit? Und all das sind eben die Fragen, die hier bei Airbus im Columbus-Modell beantwortet werden. Auch die ganz praktischen Fragen, die nach der Notdurft im Weltall. So viel sei schon mal verraten, es ist nicht ganz so einfach wie hier bei uns auf der Erde. Gerd Hollenbach versucht, ein paar Antworten darauf zu finden.
Wir sind jetzt in der sogenannten Cupola, ein Verbindungsknoten. Vielleicht entsinnen Sie sich, als Alexander Gerst zum ersten Mal auf der Internationalen Raumstation war, hat er hier auf der Station aus dieser Position heraus die Sendung mit der Maus gemacht und Jugendlichen und Schülern Phänomene der Raumfahrt und der Schwerelosigkeit erläutert. Blicken wir hier nach unten auf unseren blauen Planeten und nach oben in den unendlichen Weltraum. Hier sehen wir sogar jetzt die Erdkrümmung und es wird uns gleich ein Astronaut außen Bords begrüßen. Der ist gesichert mit zwei Sicherheitsleinen. Sollten diese brechen, umkreist er die Erde wie ein Sputnik und das macht er nur so lange, wie seine lebenserhaltenden Systeme auf dem Rücken funktionieren, also quasi seine Batterien.
Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen.
Wir sind also jetzt im Habitat-Modul, dem Wohncontainer für bis zu 4 amerikanischen Astronauten. Bett Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Ob man sich nach Erdkoordinaten waagerecht bettet oder senkrecht, ist Ihnen überlassen. Sie sehen hier, diese Schalosette trennt eventuell diese Möglichkeit ab. Das ist die einzige Privatsphäre, die Sie hier dann während der 6 Monate Aufenthaltsdauer haben. Haben Sie so eine lange Ausbildung hinter sich gebracht, um dann hier so spartanisch zu leben.
Ich kaufe mir eine Rakete und fliege auf den Mars. Und falle ich wieder runter, fragt jeder mich, wie war's?
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars!
Die Weltraumdusche, stellen Sie sich vor, wenn Sie sich also mit Wasser duschen wollten, dann würde in der Schwerelosigkeit das Wasser ja nicht an Ihrem Körper nach unten laufen, wie auf der Erde, sondern es klebt auf Ihrem Körper wie Seifenschaum, auf Kopf, Po oder sonstigen Körperteilen und muss staubsaugerartig von Ihrem Körper abgesogen werden. Ich behaupte da, im Weltraum wird also nicht zweimal am Tag geduscht, sondern mit Waschlappen wird Kopf und Körper abgewaschen und ansonsten trägt man dort oben Einwegunterwäsche. Die berühmt-berüchtigte Weltraumtoilette. Seitdem wir 6 Besatzungsmitglieder auf der Station haben, gibt es auch 2 Toiletten. Und Sie sehen dort den Toilettensitz, die Brille und daneben sind 2 Griffe. Die müssen Sie auch gut festhalten. Wenn Sie die loslassen, schweben Sie auf dem Thron nach oben davon. Und damit Sie hier nicht braun besprenkelt herauskommen, muss sofort alles nach unten abgesogen werden. Ist kein Scherz, jeder Astronaut, jede Astronautin muss einen Lehrgang machen zur Benutzung der Weltraumtoilette. Und die Damen dürfen noch einen zweiten Lehrgang machen. Sie müssen nämlich lernen zu pinkeln wie ein Mann. Sie sehen diesen blauen Schlauch, ein sogenanntes Urinal. Und davor hat jeder seinen eigenen Aufsatz. Ich weiß, Sie haben jetzt 100.000 Fragen, dafür haben wir nicht die Zeit. Schauen Sie sich das bitte an.
Froh, froh aufs Klo. Ich wäre da oben überhaupt nicht froh auf diesem Klo. Ich hätte ja nichts mehr unter Kontrolle da oben. Schwerelos auf dem WC, das muss man mögen. Ich bin lieber bodenständig, auch auf dem WC. Und deswegen setzen wir jetzt mal zur Landung an auf unseren Planeten und kehren nochmal gleich zurück zum Moor in Bad Aibling. Gleich also der Rückflug von der ISS nach Bremen und dann mit dem Zug über München direkt nach Bad Aibling. Ja, solche Kontraste gibt's eben hier nur bei uns in der Radioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute zwischen Himmel und Erde. Der Ausflug ins All war spannend, aber kein Urlaub mit dem gewohnten Luxus, wenn ich nur an das eben besuchte WC denke. Ja. Daher habe ich für uns gleich das Rückflugticket gebucht. Rail and Fly inklusive vom Airbus Center in Bremen mit dem Zug nach München, dann umsteigen bis Bad Aibling. Auch wenn die Bahn nicht immer so pünktlich ist, wir haben ja ohnehin im Weltall Raum und Zeit verloren. Zurück in Bad Aibling finden wir das, ja, was wir von der Raumstation in Miniatur gesehen haben könnten. Sanfte Hügel, saftige Wiesen und zwischendurch hoffentlich auch ein zünftiges bayerisches Wirtshaus. Das ist die Kulisse fürs Wieder-Runterkommen hier und in Bad Aibling empfängt uns jetzt noch einmal der charmante Co-Direktor Thomas Jahn.
Bad Aibling ist ein klassisches Heilbad, dem Grunde nach. Aber ich glaube, vielfach machen sich Menschen einen falschen Eindruck von dem, was Heilbäder und Kurorte sind und auch speziell wir hier in Bad Aibling. Wir sind mit sehr vielen jungen Menschen hier in der Stadt unterwegs. Wir haben ein Durchschnittsalter von 53 ungefähr, was bedeutet, dass wir auch wirklich sehr viele junge Menschen haben. Und danach richtet sich beispielsweise auch unsere Kultur, aber auch unser Aktivprogramm. Das heißt, wir haben rund 50 Open-Air-Konzerte pro Jahr mit Rock, Pop, Jazz, Soul, aber auch genauso handgemachte bayerische Volksmusik. Also eine große Bandbreite. Wir haben im November unser großes Gitarrenfestival oder immer im März unser großes Dokumentarfilmfestival. Immer um Fronleichnam herum unsere große Rallye-Oldtimer-Veranstaltung, auch zusammen mit dem ADAC oder auch unser Parkfest, was jedes Jahr immer unter einem ganz speziellen Motto steht. Das heißt, die Bandbreite, die wir anbieten für die Gäste, aber auch natürlich für die Menschen hier in der Region, ist unglaublich groß. Durchaus auch für Menschen allen Alters.
Sie sehen ja auch die Kabarettisten, die auch in großer Zahl zu euch kommen. Welche Namen waren schon da hier gewesen?
Oh, wir haben über die Jahre darüber hinweg viele große Namen in Bad Aiblingen gehabt. Wir haben zusammen mit einem Partner, mit Wolfgang Ramadan, ein sehr schönes Kabarett-Abonnement, immer über die Winterzeit von Oktober bis März. Und sicherlich einer der prägenden Gestalten zu Lebzeiten noch war Dieter Hildebrand, der mehrfach in Bad Aiblingen gastiert hat. Aber heute auch Leute wie beispielsweise Monika Schwarzmann oder auch ein Hagen Räther, Chris Böttcher und viele andere mehr, die in Bad Aiblingen gerne auf den Bühnen stehen.
Das heißt, ich kann nach Bad Aiblingen kommen, auch wenn mir nichts fehlt, gesundheitlich, und ich jetzt nicht ein Moorbad machen will.
Bad Aiblingen ist für wirklich alle da und bietet für Wanderer etwas, für Nordic Walking, für Mountainbike-Fahren, genauso wie für Kultur, für ein großes, breites Kulturprogramm.
Was würdest du als Wandertipp empfehlen, wenn man hier ein, zwei Tage zum Urlauben kommt, um ja halt wandern zu gehen?
Also was ich persönlich sehr schön finde, ist zum einen am Fluss entlang, beispielsweise an der Mangfall, von Bad Aiblingen über Kolbermoor nach Rosenheim. Man hat dann die Möglichkeit, kostenlos auch entweder mit dem Bus wieder zurückzufahren oder man steigt in den Zug und ist in 8 Minuten vom Hauptbahnhof in Rosenheim oder auch wieder zurück in Bad Aiblingen. Die andere Alternative, was ich persönlich auch sehr, sehr schön finde, weil es von der Optik wirklich toll ist, von Bad Aiblingen rauslaufen Richtung Bad Feimbach beziehungsweise durch unsere Ortsteile Willing und Berbling. In Berbling steht eine wunderschöne Kirche, die es zu besichtigen gilt. Und man läuft dann tatsächlich immer mit diesem wunderbaren Blick in die Berge. Man hat den Wendelstein vor Augen, das Kaisergebirge, aber auch die Kampenwand. Das ist einfach ein unglaublicher Anblick.
Du bist ja selbst auch für einen Co-Direktor ungewöhnlich lang hier, was ja auch ein Zeichen dafür sein muss, dass es dir hier gefällt.
Es macht immer noch Spaß und wir haben so viele Projekte noch vor uns, dass ich auch noch so viele Aufgaben habe, dass ich mir auch vorstellen kann, noch viele Jahre hier in dieser Stadt zu bleiben, ja.
Er hat viele gute Ideen, ist einfach ein Macher. Thomas Jahn, der Kurdirektor in Bad Aibling. Wollen Sie, meine Damen und Herren, noch etwas länger im Moor bleiben, hier im warmen Moor von Bad Aibling, oder doch noch etwas länger im Weltall bleiben? Angesichts der Probleme auf dieser Erde kann ich mir das durchaus vorstellen. Da bieten wir Ihnen gern die kostenfreie Verlängerung auch in der Galaxie an. Klicken Sie auf unsere Website www.radioreise.de. Hier gibt die Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sein sollten, kommen Sie mit uns gern mit an die Space Coast. Hier starten wir vom Space Center in Cape Canaveral aus ins Weltall. Und wenn Sie lieber in Oberbayern bleiben wollen, auch kein Problem. Wir verlängern gern Ihren Urlaub am Chiemsee oder auch im Rupertiwinkel und in anderen Regionen Oberbayerns. www.radioreise.de. Hier gibt es alle Podcasts und die meisten Shows auch mit Blog, also mit Fotos und Texten. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in den heute besuchten Stationen hören werden. Ganz sicher oben auch im Weltall irgendwann. Goodbye, au revoir, ciao, gülügül, servus, das wird ein Jahr, hey, adios, marhaba und shalom. In Bad Aibling sagt man Ihnen Vierti und in Bremen ganz einfach tschüss.
Ich bin Max Pannerl, einen Gruß an die Hörer mit der Radioreise mit Alex. Ich würde mich freuen, Sie in Bad Aibling begrüßen zu können.
Das war die Radioreise mit Alex. Ich grüße Sie aus dem Bad Aiblinger Moor und würde mich freuen, wenn viele von Ihnen unsere schöne Kurstadt besuchen kommen.
Vielen Dank fürs Zuhören bei der Radioreise mit Alex. Mein Name ist Thomas Jahn. Ich bin der Kurdirektor der Stadt Bad Aibling und würde mich sehr freuen, wenn ich den ein oder anderen hier bei uns mal begrüßen dürfte, bei einer Führung mit durchs Moor oder einfach mal beim Konzert oder beim schönen Abendessen bei uns in der Stadt.
Jetzt sind wir leider schon am Ende der Tour mit Alexander Tauscher. Mein Name war Gerd Hollenbach. Ich hoffe, ich sehe Sie alle wieder. Wir sagen in Bremen tschüss, Mockout und kick mal wieder rennen. Ne? Alles Gute. Tschüss.
Na dann, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.